Deutschlandfunk Kultur heute.
Beratende Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturguts, insbesondere aus jüdischem Besitz. So lautet der lange und etwas komplizierte Name der Organisation, die 2003 ins Leben gerufen wurde. Sie sollte einiges leichter machen für die Erben oder Nachfahren von Jüdinnen und Juden, die von den Nationalsozialisten beraubt und getötet wurden oder Kunst und wertvollen Besitz unter Wert verkaufen mussten, um aus Deutschland fliehen zu können. Im Juni wurde das Ende der Kommission verkündet. Sie hatte in 21 Jahren nur etwas mehr als 20 Restitutionsfälle entschieden, auch weil sie nur dann tätig werden konnte, wenn beide Seiten, Erben und Institutionen wie Museen, die Kommission beauftragten. Und ohnehin galt sie nur für Kunst in öffentlicher Hand. Eine Reform wurde schon lange gefordert. Diese Woche wurde nun eine Neuregelung in Form eines Schiedsgerichts bekannt gegeben, das paritätisch aus Vertretern von einerseits Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden sowie andererseits vom Zentralrat der Juden und der Jewish Claims Conference besetzt werden soll. Kulturstaatsministerin Claudia Roth sagte, die Rückgabe von NS-Raubgut werde nun verbessert, vereinfacht und beschleunigt, aber man betrete damit auch Neuland. Wie gut ist also diese neue Regelung? Darüber habe ich mit der Kunsthistorikerin Maike Hopp gesprochen, Juniorprofessorin für digitale Provenienzforschung an der Technischen Universität Berlin. Ich habe sie gefragt, ob sie im neuen Schiedsgericht eine Verbesserung sieht.
Also zunächst als Forschende begrüßen wir den Beschluss von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden natürlich sehr. Ebenso wie wir jegliche Reformierung der bisherigen Prozesse begrüßen. Insbesondere natürlich dann, wenn sie zur Stärkung der Nachfahren und zu mehr Rechtssicherheit beitragen und gleichsam auch mehr Dynamik und Transparenz in die Prozesse bringen. Und da erkennen wir natürlich in dieser Woche verabschiedeten Beschluss bereits großes Potenzial. Aber es ist auch natürlich zu sagen, dass ob es eine tatsächliche Verbesserung bringen wird, stark davon abhängt, wie die praktische Umsetzung dieses verabschiedeten Beschlusses dann auch wirklich erfolgt.
Da scheint ja auch noch nicht so viel klar zu sein. Es heißt, nächstes Jahr soll dieses Schiedsgericht die Arbeit aufnehmen. Das klingt ja immer noch ein bisschen schwammig, oder wissen Sie mehr?
Also es ist, finde ich, schon sehr bemerkenswert, dass ja doch ein überaus ambitionierter Zeitplan vorlag, um das Schiedsgericht bereits 2025 einzusetzen und mit dem Beschluss diese Woche ja auch signalisiert wurde, dass dieser straffe Zeitplan auch tatsächlich eingehalten werden soll. Aber wie Sie schon sagen, es ist momentan einfach noch viel zu wenig bekannt, wie die praktische Umsetzung dann tatsächlich funktioniert, um dazu bereits jetzt wirklich fundierte Aussagen treffen zu können.
Der Zentralrat der Juden, der zeigte sich ja insgesamt zufrieden, sagte aber auch, wir sind noch nicht am Ziel. Und aus Expertenkreisen heißt es sogar, die neue Regelung sei ein, ich zitiere, Meisterstück der deutschen Verwaltungsbürokratie und Fassadenkosmetik. Würden Sie das auch so sehen?
Also man muss natürlich anmerken, dass das geplante Schiedsgericht vor allem zunächst mal eine Art Dachkonstruktion ist, vor dem analog zur bisherigen beratenden Kommission NS-Raubgut vor allen Dingen die sehr, sehr strittigen Fälle landen, in denen eben keine Einigungen zwischen den Parteien erzielt werden konnten oder noch nicht können. Also man macht ein bisschen eine Dachkonstruktion auf Basis dieser sehr, sehr komplexen Fälle. Und möglicherweise mag sich natürlich durch die Selbstverpflichtung von Bund und Ländern ein Gang vor das Schiedsgericht künftig immer zuzustimmen, die Zahl der bisher verhandelten Fälle in Zukunft auch etwas erhöhen. Aber wir dürfen natürlich nicht von den vielen Fällen ablenken, die jährlich ohne Hinzuziehung der beratenden Kommission beziehungsweise dann künftig des Schiedsgerichtes entschieden werden. Und diese Anzahl an Restitutionsfällen ist ungleich höher. Also das ist so ein bisschen der Knackpunkt, den ich hier sehe. Und das ist vielleicht auch damit gemeint, wenn das Schiedsgericht, wie es auch in den Artikeln der vergangenen Tage eben mehrfach ja kritisiert wurde, als Oberflächenkosmetik, also damit es das nicht bleibt, ist wichtig, einfach dieses Gesamtpaket Restitution und auch Provenienzforschung im Blick zu halten. Und dazu ist natürlich weitaus mehr nötig, weil diesen Prozessen ja immer auch Forschung zugrunde liegt. einerseits die Forschung nach NS-Raubgut in den Museen und anderen Einrichtungen, andererseits aber auch die Erforschung von Verfolgungsschicksalen, die ja bis vor einigen Jahren teilweise überhaupt noch gar nicht bekannt waren. Und diese Arbeit wird natürlich kein Schiedsgericht abnehmen können, weshalb auch die Nachhaltigkeit der Forschung an der Basis ebenfalls gewährleistet sein muss.
Das ist ja das, was von sehr, sehr vielen Museen und Institutionen beklagt wird, dass es zu wenig Geld für die Forschung gibt. Gibt es denn da ein Ungleichgewicht? Also ich will jetzt nicht gleich von Symbolpolitik sprechen, wenn es um das Schiedsgericht geht, aber gibt es da ein Ungleichgewicht, was die finanziellen Mittel betrifft?
Auch das ist natürlich jetzt auf Basis dessen, was wir noch nicht wissen, alles eben noch nicht wissen, noch nicht richtig abzuschätzen. Ich sehe auf der einen Seite natürlich, dass wir hier Kontinuitäten in den Beschäftigungsverhältnissen brauchen, die vielfach noch prekär sind, dass wir auch mehr Unterstützung für überregionale Projektverbünde mit realistischen Projektlaufzeiten brauchen und vor allen Dingen auch ein Ernst nehmen und sensibilisieren für diese Forschungsarbeit und ihrer leider nach wie vor nicht immer idealen Rahmenbedingungen. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich sehr, sehr wichtig, wie die Umsetzung des Schiedsgerichts dann auch künftig aussehen wird. Also zum einen betrifft das die zugrunde liegende Verfahrensordnung und die damit zusammenhängenden Bewertungskriterien und Maßstäbe, aber natürlich auch die Rahmenbedingungen, das heißt also die Zusammensetzung des Gerichts, die Organisation und Koordination der Verfahrensabläufe und natürlich auch die Finanzierung und damit auch die Einbindung der Forschung, also inwiefern ziehen da auch, gerade was die Finanzierung anbelangt, auch Forschung und Reformprozesse künftig an einem Strang. Also das wäre uns als Forschende natürlich sehr wichtig, dass wir auch mit unserer inzwischen 25-jährigen Expertise uns auch da einbringen können und dass eben etwas, was jetzt etabliert wird, auch nicht zulasten der Forschung geht.
Wäre aus Ihrer Sicht ein Restitutionsgesetz besser gewesen, weil man damit eben auch Privatbesitz besser behandeln hätte können?
Es gibt ja auch immer wieder berechtigte Bedenken an einem Restitutionsgesetz. Und ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich denke, ein Restitutionsgesetz ist nicht unbedingt nötig, wenn die Grundlagen dafür geschaffen werden, dass Institutionen und Einrichtungen eben auch auf Basis von zum Beispiel neuen Bewertungsmaßstäben ermächtigt werden, auch schnell und zeitnah eigene bilaterale Lösungen mit Antragstellerinnen zu finden oder eben auch gerechte und faire Lösungen zu erarbeiten. Es ist vielfach ja oft nicht möglich, die tatsächliche Provenienz darzulegen. Und hier gibt natürlich ein Softlaw sehr viel mehr Spielraum als ein tatsächliches Gesetz. Was uns wichtig ist, ist aber, dass die im Moment zu etablierenden Strukturen, also in dem Fall konkret das Schiedsgericht, und die damit zusammenhängende Verfahrensordnung und die Bewertungsmaßstäbe nicht bestehende und bereits gut funktionierende Prozesse erschweren oder verkomplizieren dürfen. Also das ist eben die von mir gerade angesprochene Vielzahl an Fällen, in denen Einrichtungen mit Nachfahren von Verfolgten und Anspruchstellerinnen eigentlich regelmäßig gütige Einigungen erzielen, die oft auch gar nicht bekannt werden, weil sie eben nicht irgendwie durch die Presse gehen und die erst recht eben auch nicht vor der beratenden Kommission verhandelt wurden und dennoch aber eben ermöglichten, dass die Häuser schnell und vor allen Dingen eben auch in bilateralen Prozessen mit den Antragstellerinnen wirklich zu Lösungen kommen können.
Aber für strittige Bilder in Privatbesitz haben wir immer noch zu wenig Handhabe?
Ja, natürlich auch da wird der Beschluss, so wie er jetzt vorliegt und auch das künftig einzusetzende Schiedsgericht nicht eingreifen können. Das geht ja auch klar aus den 10 Punkten hervor, dass hierfür noch keine Lösung gefunden wurde. Ich denke aber, dass eine größere Rechtssicherheit durch die Schiedsgerichtsbarkeit und die Verfahrensordnung vielleicht auch mehr Privatsammlerinnen, aber auch den Kunsthandel dazu bewegt, hier auch nochmal selbst proaktiv zu werden. Wir haben das ja in den vergangenen Jahren auch beobachten können, dass auch zunehmend eben der Kunsthandel durch das Kulturgutschutzgesetz an der Thematik sehr großes Interesse hat und auch zunehmend private Einrichtungen und private SammlerInnen auf Institutionen und Einrichtungen wie das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste zugehen und eben da auch ihre Bereitschaft erklären, auch eben an solchen fairen und gerechten Lösungen mitzuwirken.
Mit der Kunsthistorikerin und Provenienzforscherin Maike Hopp habe ich über das Schiedsgericht gesprochen, das in Zukunft über NS-Raubkunstfälle entscheiden soll, nachdem die beratende Kommission abgeschafft wurde.